Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir wieder mal eine Folge unserer Reihe Literatur wird Oper. Mittlerweile die 12. Folge. Die Folge hat wieder die Besonderheit, dass ich das Privileg hatte, in der Bayerischen Staatsoper die Pique Dame von Tschaikowski auch tatsächlich live zu hören. Letzte Saison während der Festspiele noch. Und wir wollen das ein bisschen einfließen lassen und eine Nachkritik hier einsprechen. Die Geschichte ist von Puschkin geschrieben worden und Tschaikowski hat sie dann vertont. Ich würde als erstes mal den Markus, unseren Wissenschaftler, dazu fragen, ob er Lust hat, uns was über Puschkin zu erzählen. Er hat mir gerade heimlich verraten, dass er ihn für den bedeutendsten russischen Schriftsteller hält. Und da muss er jetzt auch Farbe bin und was dazu sagen. Markus, leg los.
Also, ich halte ihn jetzt nicht unbedingt dafür, aber in der Literaturkritik wird eben gesagt, dass Puschkin für Russland das ist, was Goethe für Deutschland oder Shakespeare für Großbritannien ist. Eben die zentrale literarische Figur ist natürlich auch eine Geschmackssache. Wir reden über Puschkins bekannte Kurzgeschichte Pique Dame. Und diese Geschichte behandelt das Schicksal eines jungen Manns namens Hermann, russisch German, ein junger deutscher Offizier, der hingerissen ist vom Kartenspiel und ganze Nächte hindurch andere Spieler beobachtet, sich aber nie an diesem Kartenspiel beteiligt. Und ja, jetzt ist natürlich interessant, wie daraus eine Oper geworden ist. Ich konnte sie mir leider nicht angucken. Ja, es handelt sich im Grunde um ein Psychodrama, das in Musik gegossen wurde und keiner konnte das natürlich besser als Peter Tschaikowski.
Die Geschichte wurde ja auch von Puschkin geschrieben. Möchtest du sie kurz zusammenfassen? Einfach nur, damit wir den Überblick bekommen.
Gerne. Hermann ist der Held oder eigentlich besser der Anti-Held dieser Geschichte. Er ist arm, ehrgeizig und diszipliniert und er träumt vom großen Geld. Dafür ist er bereit, über Leichen zu gehen. Über Freunde erfährt er von einer alten Gräfin, die im Besitz dreier Glückskarten sein soll. Er umgarnt ihre Kammerzofe, die ihm den Zutritt in das Kabinett der Gräfin ermöglicht. Dort fordert er die drei Glückskarten. Die Gräfin stirbt aber vor Schreck, als er sie mit der Pistole bedroht. Bei der Beerdigung hat Hermann eine Vision. Die Gräfin scheint ihm höhnisch zuzuzwinkern. Und in der nächsten Nacht erscheint ihm der Geist der Gräfin. Also kein Besuch, den man sich nun unbedingt wünscht. Sie verrät ihm das Geheimnis der drei Karten. Im Gegenzug soll er die Kammerzofe heiraten. Hermann ist bereit, das zu tun, wenn er nur seinen Traum vom großen Reichtum erfüllen kann. Und im Casino, das ist dann schon die Schlussszene, gewinnt Hermann enorme Summen. Nichts kann seine Glückssträhne unterbrechen. Er setzt alles auf eine Karte, nämlich die Pique Dame. Und erneut erkennt er in dieser Karte die Gräfin, die ihm wiederum spöttisch zuzwinkert. Die Karte wird gestochen. Er hätte nämlich das Ass setzen müssen. Hermann verliert alles. Er verfällt dem Wahnsinn. So endet die Geschichte.
Also jetzt, wenn wir die Oper nehmen, die Tschaikowski geschrieben hat, also wo er die Musik dazu geschrieben hat, dann ist die Geschichte noch um eine ganz, ganz wichtige Person erweitert. Es ist die Lisa. Die Lisa, in die er sie verliebt. Ich weiß, sie kommt auch in Puschkin vor, aber spielt da eine wesentlich kleinere Rolle.
Ja,
die Oper ist sie die zweite Hauptrolle in der Geschichte.
Und in der Geschichte ist sie die Kammerzofe, von der schon die Rede war.
Ja, aber ich finde, dass in Puschkins Geschichte diese Heirat wird ja initiiert von, wenn ich dir die Karten nennen soll, dann musst du die Zofe heiraten. Während in der Oper wir eine sehr schöne, ja, das heißt eine sehr schöne, wir haben keine glückliche Liebesgeschichte, aber wir haben eine sehr intensive Liebesgeschichte, die sich durch alle Akte zieht mit der Lisa, mit der Kammerzofe, die mit jemandem anderen am Anfang verlobt ist. Und trotzdem sind die beiden einander verfallen. Und der Hermann hofft auch zu Reichtum in der Oper, auch zu Reichtum zu kommen, um das Herz des Mädchens mitzuerobern, was auch sehr interessant ist. Als jemand, der kein Russisch spricht, sage ich dir ehrlich, tut man sich sehr schwer. Man muss natürlich die Obertitel lesen und auch auf Sprachen, die man kann, Italienisch und Französisch, ist man ja trotz allem angewiesen auf die Obertitel. Aber ich habe gemerkt, wie schade es ist, dass man mit ganz, ganz großer Mühe vielleicht drei Worte am Ende versteht und der Rest einem einfach, man ist einfach angewiesen auf die Obertitel. Die Musik der Oper hat mir richtig, richtig gut gefallen. Sie ist wahnsinnig unterschiedlich. Also es gibt ganz viele verschiedene Nuancen, Tänze, Soli, die hineingespielt werden. Und was ich ja immer besonders gerne mag, viele Männerstimmen. Die Inszenierung an sich hat mir insoweit sehr gut gefallen, weil sie ein sehr schlichtes Bühnenbild dargestellt hat. Also das Casino waren Billardtische oder Roulette-Tische sogar, aber in Form, also diese grünen großen Tische mit großen Lampen darüber. Da hat sich dann auch immer wieder der Chor darin verteilt und die einzelnen Szenen, Straßenszenen waren, ich würde sagen, mit einer großen, aus dem Nichts kommenden Straße dargestellt, wo dann die Protagonisten gerade am Ende, wie der Hermann schon wahnsinnig wird und die Lisa aber noch mit ihm ein Zwiegespräch führt, auch dargestellt wird. Die Oper ist absolut unblutig, also auch der Tod von der Gräfin, der Hermann bringt die ja um, ist ganz unblutig dargestellt, sogar mit einem Pantomim, würde ich sagen, also mit einer Figur, die in Wasser getaucht wird, was richtig interessant ist. Also die Gräfin steht da und nebenbei wird sie quasi selber dann ertränkt. Das ist ganz interessant. Ich weiß, Ertränken ist nicht im Skript, aber so wird es dargestellt. Was mir besonders aufgefallen ist dann, sind die schönen Kleider der Hauptdarstellerin, die in sehr viel Pailletten und Glitzer auf der Bühne stand. Und da habe ich eine kleine Anekdote. Neben mir saß ein junger Mann. Ich würde sagen, er war aus Korea und wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten in der Pause. Und witzigerweise hatte ich selbst auch ein Pailletten-T-Shirt an. Und es war tatsächlich dem Kleid der Hauptdarstellerin etwas ähnlich. Und der nette Mann hat mich dann gefragt, ob ich das extra angezogen hätte, weil ich schon wüsste, also weil ich mich quasi eingestellt hätte auf die Oper und die Hauptdarstellerin und ob ich da also quasi in meiner Kleidung Motivation sah, mich ähnlich der Hauptdarstellerin anzuziehen. Und ich muss sagen, ich fand das so schön. Ich fand das so nett, die Idee. Wir haben uns dann auch noch so ein bisschen über die Musik und so unterhalten. Und mir hat es halt so gut gefallen, dass unsere Oper, oder die Staatsoper, dass da Menschen aus aller Welt kommen und was für Ideen man auch damit verkörpern kann. Und dann hat er also wirklich gedacht, da ist eine Dame, die 20 Jahre älter ist als er selbst und die zieht sich halt gerne so an wie die Hauptdarstellerin. Ich fand das eine wahnsinnig nette Anekdote noch nebenbei.
Um auf die Oper wieder zurückzukommen, also ich selber habe sie mal in Stuttgart gesehen. Das ist natürlich nicht dieselbe Performance wie in München, keine Frage. Da wurde sie sehr ironisch inszeniert. Vielleicht noch ganz kurz was zur Musik. Also Tschaikowski gilt als der wahrscheinlich größte russische Komponist. Er war für das Thema Feuer und Flamme. Er hat sofort gesagt, das sei sein bestes Werk überhaupt. Er hat in nur 3 Monaten in Florenz den Klavierauszug vollendet. Also er hat für das Thema gebrannt. Und er hat sich mit der Figur des Hermann absolut identifiziert. Also Tschaikowski hatte sein ganzes Leben lang Depressionen, litt sehr unter Selbstzweifeln und er konnte sich mit dieser Figur des Hermann identifizieren. Insbesondere sein Hermann lebt ja die Liebe, was in der Geschichte ja überhaupt nicht vorkommt. Ja, ist zerrissen zwischen Liebe und Spielsucht. Ich finde die Musik großartig, denn man hört immer dieses Schicksalsmotiv, also immer diese düsteren Akkorde, die in der Ouvertüre vorkommen, die die Oper immer wieder durchziehen. Man merkt, Hermann ist ein Getriebener, ein in sich zerrissener Mensch. So endet dann die Oper auch. Ja, er stirbt anders als in der Geschichte, landet er nicht im Irrenhaus, sondern begeht Suizid. Also ein typischer Operntod. Ja, das Publikum betet für seine Erlösung, die Erlösung seiner geschundenen Seele. Und das darf ich vielleicht auch noch sagen, weil wir schon bei der Musik sind. Ja, wie gesagt, Tschaikowski, der eben immer wieder dieses Gefühl hatte, das Schicksal greift in sein Leben ein auf negative Weise. Man denke an seine Schicksalssymphonie Fatum, man denke an die Pathetik, die ja an sich sehr melancholisch klingt. Dieses Schicksalsmotiv, das flammt eben in der Oper immer wieder auf, in diesen düsteren Akkorden. Interessant ist vielleicht, er hat aber auch Melodien verwendet, die nicht von ihm sind. Es gibt so zum Beispiel die Zarenhymne, die also im 18. Jahrhundert äußerst beliebt war. Einmal tritt Katharina die Große persönlich auf während einer festlichen Veranstaltung, die hat er original übernommen. Auch die Arie der Gräfin, die auf Französisch gesungen wird, ja, das ist auch ein Originalstück aus der damaligen Zeit.
Weil du gesagt hast, du hast es damals so ein bisschen als sarkastische Inszenierung empfunden. Das fand ich jetzt überhaupt nicht. Also ich finde, es war sehr ernsthaft dargestellt und es war auch relativ klar, also es ist eines, es ist sehr interessant, es steht auch in der Puschkin-Geschichte, in der Oper kommt es auch ganz deutlich raus. Der Hermann hat sich am Anfang von dem Glücksspiel ferngehalten und hat nur erst dann, also er, die anderen spielen und er wollte da, die lachen sogar, meine ich, in einer Szene über ihren Kumpel, der keine große Lust hat zu spielen, aber immer sich im Casino aufhält. Das war wie so, ist so wie so ein magischer Punkt, an dem er sich immer wieder bewegt. Und erst als er dann das große Geld wittert und auch noch damit, naja, das Tür und Tor zur Liebe wittert, erst dann wird er selber hineingezogen in das Spiel. Und dann begeht er ja erstmal einen Mord, um die drei Karten zu erfahren, beziehungsweise geht er erst dann zur Gräfin hin, um die drei Karten zu erfahren, so ist es vielleicht richtiger, um dann am Schluss das große Geld zu verdienen, was er ja dann, wie gesagt, was er dann trotzdem im Suizid endet. Deswegen habe ich die Inszenierung jetzt in München überhaupt nicht als sarkastisch, überhaupt nicht, also könnte ich nicht sagen, nee, habe ich nicht so wahrgenommen.
Ja, wie das mit Inszenierungen eben so ist, letztlich zeigt die Oper genauso wie die Geschichte von Puschkin eines, die Unerzwingbarkeit des menschlichen Glücks. Das, glaube ich, ist die Quintessenz.
Ganz interessant finde ich ja auch noch, wer das Libretto geschrieben hat. Das war nämlich der Bruder von Tschaikowski. Hast du da irgendwelche super interessanten Hintergrundinformationen für uns, Markus?
Ja, vielleicht nicht super interessant, auf jeden Fall interessant. Also Tschaikowskis Bruder Modest war ein ganz begabter Librettist, der eben dort auch an der Oper gearbeitet hat. Und er erhielt den staatlichen Auftrag, also sozusagen vom Zaren selber, aus dieser Geschichte als sie zu einer Opernvorlage zu transformieren. Man muss wissen, russische Theater waren immer sehr stark darauf bedacht, russische Themen in den Opern zu bringen und auf den Bühnen. Und da war natürlich Pik Dam die russische Geschichte schlechthin. Und es waren bereits zwei russische Komponisten damit befasst, die verloren dann aber das Interesse. Und so kam es, dass dann Modest seinen Bruder Peter gefragt hat, der nun wirklich kein Unbekannter war, ob er sich nicht für diese Vorlage interessieren würde. Es wäre schade, wenn sie in der Schublade versinken würde. Und dann hat eben Peter Tschaikowski sofort zugegriffen, ist nach Italien gefahren, hat sich in diesem wunderschönen Land inspirieren lassen und hat dann den schon vorhin erwähnten Klavierauszug nach 3 Monaten vorgelegt, was eine unglaubliche Leistung war. Also man sieht, er hat gebrannt für diesen Stoff.
Und das Libretto hat der Bruder schon vorher geschrieben, hat sie mitgegeben und hat gesagt, vertonen das mal. Kann man das so sagen?
So sagen. Okay. Ja.
Perfekt. Und dann kam natürlich, Tschaikowski hat dann noch gemeint, um es noch russischer zu machen, hat er noch, glaube ich, tatsächliche Volkslieder und so weiter darin übernommen.
Ja, wobei diese Volkslieder teilweise französischen Ursprungs sind.
Ah, okay.
Also zum Beispiel die Arie der Gräfin, die du ja sicherlich gehört hast, ja, die wird ja rein auf Französisch gesungen. Da erinnert sie sich an ihre Pariser Zeit und ja, die ist nicht von Tschaikowski, die hat er übernommen.
Diese sehnsuchtsvolle, wie sie da, das kann, ja, das stimmt, da habe ich mich dann natürlich gefreut, wenn kurz was Französisches war,
ja,
was ein bisschen besser verstanden hat, wie sie dann ihren inneren Souvenirs schwenkt und so, genau.
Und vielleicht noch was, weil wir ja vorhin geredet haben über Hermann und wie er eben immer mehr dem Wahnsinn verfällt. Wie du schon sagtest, das ist auch sein Umfeld, Tomski, der auch in der Geschichte vorkommt, der ihn ja immer mehr verleitet, diesem Kartengeheimnis auf die Spur zu kommen. Also hier sind auch schon noch andere Protagonisten im Hintergrund, die so in der Geschichte gar nicht so eine große Rolle spielen.
Das stimmt, ja. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Eindruck vermittelt. Also die Geschichte von Pik Dam von Puschkin ist nicht besonders lang, kann man recht schnell lesen. Und Tschaikowski, die Oper, ist noch an der Staatsoper zu sehen. Ich glaube, dieses Jahr sind keine Aufführungen mehr, aber ab nächstes Jahr, März, April, meine ich, habe ich sie schon wieder im Programm gesehen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.